Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl-Talk, wie immer aus dem Überwegs über den Dächern der Landeshauptstadt. Ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast, denn sie ist eine der bekanntesten und eine der renommiertesten Wirtschaftsakteurinnen hier in der Region. Sie ist viel gesehen, immer unterwegs und auch immer ansprechbar. Und sie muss in ihrem Job eigentlich auch ein Multitalent sein, denn sie ist Initiatorin, Repräsentantin, Organisatorin, Vernetzerin, Gestalterin, kurzum, sie ist Förderin, genauer gesagt Wirtschaftsförderin. Und in ihrer Rolle, herzlich willkommen, sie ist Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannover Impuls. Doris Petersen ist bei uns. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, Uwe.
Ja, ich habe schon gerade gesagt, Wirtschaftsförderung, das ist eine ganze Menge. Da muss man viele Talente haben. Du hast viele Jahre Messe gemacht und du bist seit 2020, also genauso in diesem Jahr, was uns alle ja so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, da bist du Geschäftsführerin geworden. Was hat dich gereizt? Warum Wirtschaftsförderung? Was ist das, was dich da so jeden Tag mitnimmt?
Naja, also ich habe über 30 Jahre Messe gemacht und das in ganz verschiedenen oder an ganz verschiedenen Stellen, vor allen Dingen auch sehr viel im Ausland. Und ja, nun denkt man nach 30 Jahren Messe, da macht man nichts anderes mehr. Oder aber man nutzt eine Chance und sagt, doch, jetzt möchte ich noch mal mich verändern, irgendwas bewegen. Ich war auch sehr lange nicht mehr in Hannover. Ich war, wie gesagt, viel im Ausland und habe dann die letzten 15 Jahre in Hamburg gesessen, habe den norddeutschen Raum betreut. Und dann gab es mit Hannover Impuls ja die Möglichkeit, sozusagen nach Hause zurückzukommen. Mhm. Und nun muss man aus Hamburg nicht weggehen, ist ja eine schöne Stadt.
Das ist ja quasi so ohne Sache.
Gar keine Frage, aber Hannover ist eben halt auch schön.
Ja.
Und ich habe wirklich nicht eine Minute gezögert, auch dann wirklich nach Hannover zu ziehen. Und klar, erstmal habe ich meinen Hut in den Ring geworfen. Das hätte ja auch sein können, dass es nicht klappt. Mhm. Ich bin froh, dass es geklappt hat, weil ich fand irgendwie, dass Wirtschaftsförderung ist natürlich was anderes als Messe machen. Mhm. Nun habe ich aber in diesem Bereich Messe machen und das, was ich viele Jahre getan habe, auch schon viel im Netzwerk gearbeitet, im niedersächsischen Netzwerk. Das heißt, ich kannte doch eine ganze Menge Akteure schon aus meiner alten Tätigkeit. Und habe gesagt, ich habe Lust, noch mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Super weit weg ist es nicht.
Nee,
es war natürlich für mich auch noch mal so ein Schritt, dieses Unternehmen zu führen. Ich habe ein Unternehmen in der Türkei für die Messe schon geführt. Mhm. In Istanbul mehrere Jahre. Das hat mir super viel Spaß gemacht.
Ist ja schon Internationalisierung. Ne? Sprechen wir gleich drüber, was das alles so ist, nämlich Wirtschaftsförderung.
Genau. Und so dieser Reiz, dann wirklich noch mal gestalten zu können von oben, das
sehr gut. Also Hannover hat da alles richtig gemacht. Du bist ja gerade in der zweiten Vertragsverlängerung, also bist sozusagen fest im Sattel. Und ich glaube, je länger man darin reitet in diesem Sattel, desto erfolgreicher ist man auch. Denn es ist ja auch ein Marathon, diese Wirtschaftsförderung. Man kann ja nicht über Nacht mal so machen. Ne? Also da gibt's viel zu tun. Jetzt wollen wir dich aber erstmal kennenlernen. Vinyl Talk bedeutet immer vier Platten deines Lebens. Und du hast uns vier mitgebracht. Und jetzt bin ich mal gespannt, welche Platte du als allererstes auflegst.
Als allererstes kommt eine Platte, die wahrscheinlich keiner erwartet.
Ja. Oder sich keiner getraut hat, bisher zu zeigen.
Kann auch sein. Ich bin nicht so schnell bange. Also deswegen habe ich die jetzt total mal mitgebracht. Warum habe ich eigentlich Robinson Crusoe mitgebracht, Uwe? Das ist ganz witzig. Es war wirklich meine erste Platte.
Ja.
Und die hat mich eben halt zum Thema Vinylplatten gebracht. Ja. Und die habe ich dann auch noch geschenkt bekommen von einem Nachbarsjungen, der sich immer so gefürchtet hat, wenn er die gehört hat.
Oh Mensch, das ist ja auch eine harte
Und ich war Story. Aber nicht so bange und habe mich auch vor Freitag dem Eingeborenen dort
Eingeborene
nicht gefürchtet.
Ja, genau.
Und habe diese Platte geliebt. Ich glaube, ich liebe sie bis heute, habe sie natürlich ewig nicht mehr gehört. Aber das war so meine allererste Schallplatte, die mir gehörte, die nicht bei uns im Plattenschrank stand, sondern die war meine allererste Schallplatte und die werde ich nie vergessen.
Das Original so. Irgendwann haben wir dann Tom Cruise geguckt und Castaway, das ist sozusagen
das gleiche Remake. Grün.
Aber das ist das Original. Stell mal gerne vorne hin, dann sieht man auch den Totenkopf da noch auf dem Cover irgendwie, also was man so damals so als Kinderplatte so gehabt hat dann so. Ne?
Genau.
Ja, lass uns mal über Hannover Impuls sprechen. Gegründet 2003, ihr habt gerade 20 Jahre gefeiert, also 20 Jahre Wirtschaftsförderungsgesellschaft. So eine 50-50-Organisation, also die Region steckt drin, die Landeshauptstadt, diese beiden Kräfte stehen da so nebeneinander und es geht so um Förderung vielversprechender Geschäftsideen, also Gründung ist ein Riesenthema, Stärkung und Wachstum lokaler Branchen, also alle, die da sind. Und da ist es jetzt Unterstützung zur Internationalisierung, also gerne auch Ansiedlung neuer Unternehmen, aber natürlich auch Hannover in die ganze Welt bringen. Ihr habt so vier große Handlungsfelder, die heißen Energie und Mobilität, die heißen digitale Wirtschaft und Produktionstechnik, Life Science und Medizintechnik und einen gibt es noch, mein Lieblingsthema, Kreativwirtschaft und auch so dieses ganze Thema des Multimedialen. Jetzt so die Frage, was passiert eigentlich gerade so in diesen Bereichen? Deutsche Wirtschaft ist ja stark angegriffen, geopolitische Verwerfungen. Was ist so dein Gefühl, welche Bereiche boomen oder wo muss man auch vorsichtig sein? Denn Produktionstechnik klingt ja auch ein bisschen nach Automotive etc. Wie schätzt du die Lage gerade ein?
Also das kann man, glaube ich, gar nicht so, also so ganz einfach kann man es tatsächlich nicht beantworten.
Nee, das ist eine komplexe Frage. Ne? Also
genau, und wenn man jetzt diese vier Bereiche, die du gerade genannt hast, sich anguckt, dann haben wir eigentlich eine Klammer darum gebildet, weil diese vier Bereiche haben wir schon recht lange. Und dann fragt man sich natürlich immer mal wieder, ist es eigentlich noch zeitgemäß? Sind es noch die vier Bereiche, auf die wir gucken müssen? Das ist ein klares Jein. Sie sind gute Oberbegriffe, wo man eigentlich auch alles Aktuelle drunter packen kann. Aber unsere Klammer darüber heißt eigentlich der Bereich Trends und Innovation. Und das ist genau das, was wir machen müssen. Wir müssen halt schauen, welche Branchen oder welche Themen sind denn eigentlich Trends, die hier auch in der Region etwas möglicherweise verändern oder wo wir hier gute Chancen haben. Und das ist gerade nach Produktionstechnik gefragt. Ja, natürlich sind wir ein Standort hier, der durchaus von Automobilzulieferung, insbesondere Zulieferung geprägt ist. Natürlich durch VWN, auch durch Produktion. Aber wir sind auch recht gut in Produktionstechniken erstmal grundsätzlich im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik. Wir haben das PZH, wir haben das Laserzentrum. Wir haben natürlich mit der Leibniz-Universität eine tolle Uni, die in diesem Bereich auch recht stark ist, das den Maschinenbau-Campus. Also will sagen, wir haben schon recht viel im Bereich der Produktionstechnik. Ich glaube oft auch mehr, als was man so von außen meint und was man uns so zutraut von außen. Klar, die großen Maschinenbauer sitzen nicht wirklich in Hannover,
sondern
sitzen im Ländle oder eben halt in Ostwestfalen-Lippe. Das ist natürlich auch nochmal eine Ansammlung. Aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema. Ich glaube, bei eines der Themen, die wir schon sehr lange bei uns im Portfolio haben und die wir eben halt auch in den ganzen nächsten Jahren noch weiterhin sehr stark begleiten werden, ist eben halt das Thema, du hast es jetzt mit Life Sciences und Medizintechnik überschrieben, weil wir es immer so gesagt haben, aber wir haben da drin eine Dachmarke gegründet, die Digital Health City Hannover. Jetzt könnte man ja fragen, warum haben wir das gemacht? Und das haben wir schon 2020 begonnen. Die Idee hatte ich sozusagen im Kopf. Der stärkste Wirtschaftsfaktor in Hannover, also die Branche mit den meisten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Yeah. Das ist die Gesundheitswirtschaft.
Weiß man nicht so unbedingt. Ne? Man denkt immer so, Hannover, ja, da ein paar Sachen gibt es, aber da sind schon große Player.
Also. Absolut. Und das ist nicht nur für Niedersachsen, sondern wirklich bundesweit, im Bund, aber auch in den einzelnen Bundesländern im Moment, das am stärksten wachsende Thema ist Gesundheitswirtschaft.
Wir werden alle älter und brauchen alle Gesundheit. Ne? Also Natur gibt uns den Weg eigentlich vor.
So ist es. Und Pflege ist ein Riesenthema da drin natürlich, aber auch Prävention. Und was ist eigentlich der Treiber der Gesundheitswirtschaft? Warum wächst die so stark und warum wird sie auch morgen und übermorgen weiter so stark wachsen? Das ist die Digitalisierung. Ich freue mich, wenn dann die digitale Gesundheitskarte endlich mal funktionierend und vernünftig kommt, aber das ist ja nur ein Beispiel von ganz vielen. Und wir haben gesagt, das bringen wir mal zusammen, die Digitalisierung und die Gesundheitswirtschaft und machen daraus die Digital Health City Hannover als Idee hier ein lebendiges Ökosystem aufzubauen von vielen Akteuren, die wir ohnehin schon haben, die sich aber gar nicht zwangsläufig alle untereinander kennen. Dass wir die vernetzen und dass dadurch auch neue Ideen entstehen. Und das klappt ganz gut, muss man sagen. Wir haben die MHH, wir haben auch die TIHO. Ich sag mal, spätestens seit Corona wissen wir, dass auch
also wissenschaftliche Grundlagen,
Zoonose, ne? Also wir haben eigentlich alles da. Wir haben eine Hörregion, wir haben Cochlea. Also wir haben hier einen tollen Standort. Und den gilt es auch voranzustellen, das mal nach außen zu zeigen, denn tu Gutes und rede darüber, das ist wirklich als
Das ist ja Repräsentation, ne? Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe, diese Impulse auch kommunikativ zu setzen. Das heißt also sowohl nach innen, in den politischen Raum, in den Wirtschaftsraum, aber natürlich auch weit über die Grenzen hinaus, denn Hannover soll ja magisch anziehen. Was glaubst du denn, was macht dieses Thema Nachhaltigkeit, Transformation mit diesen Branchen? Es ist ja so ein bisschen unter die Räder gekommen, seitdem wir in diesem Ukraine-Krieg immer so lernen, oh Mensch, es gibt neue Prioritäten, Zeitenwende etc. Gibt es so eine Neujustierung auch in der hannoverschen Wirtschaft, dass man so ein bisschen gucken muss, erstmal auf die Sicherheitszone zu kommen? Oder ist Nachhaltigkeit nach wie vor ein Riesenthema für dieses gelingende Morgen, wie man so schön sagt?
Ja. Also da ein klares Ja. Es gibt ganz wenig Geschäftsmodelle oder auch Unternehmen, die schon am Markt existieren, die nicht auch das Thema Nachhaltigkeit erkannt haben und zunehmend in ihr Unternehmen mit einfließen lassen. Zum einen ist es natürlich im Zuge des Fachkräftemangels ein ganz wichtiger Punkt, denn die Menschen, auch die jüngeren Menschen heute, die gucken schon sehr genau nach einer gewissen Sinnhaftigkeit und wollen für ein Unternehmen arbeiten, was eben halt durchaus auch die Nachhaltigkeit und eben halt die Ressourceneffizienz mit berücksichtigt. Und wenn wir uns eben halt Start-ups und Gründungsmodelle anschauen, und das tun wir ja nun tagtäglich in einem großen Umfang, ich wüsste jetzt fast keins, wo das Thema nicht irgendeine Rolle spielt. Yeah. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da auf den Weg gemacht haben. Und dieser Weg ist auch irreversibel. Ja, wir schauen natürlich vielleicht auf ein paar Sicherheitsaspekte heute noch mal ein bisschen anders drauf seit dem Ukraine-Krieg. Oder haben da vielleicht die Einstellung geändert, dass macht aber nichts hier mit unserem Standort, dass wir sagen, ach komm, vergiss den ganzen Quatsch mit Klima und Nachhaltigkeit, machen wir jetzt anders. Das kann ich nirgendwo erkennen.
Gar nicht. Regulatorik gibt das ja auch vor, also noch ist ja auch die EU, du bist auch unterwegs, auch in der EU, also das muss man ja sagen, denn Wirtschaftsförderung gibt es ja in vielerlei Ebenen, gibt es auf der europäischen Ebene, gibt es auf der Bundesebene, auf der kommunalen Ebene, also du bist sozusagen auch ein Springer zwischen diesen Ebenen. Was bedeutet sozusagen diese Gesetzgebung, die von Europa kommt oder die vom Bund kommt, wie kann man das übersetzen in die sozusagen Wirtschaftsförderung vor Ort? Sind das Grenzen, die ihr akzeptieren müsst oder ärgert ihr euch manchmal darüber? Wie ist so dieses Zusammenspiel zwischen ganz oben und richtig lokale Ökonomie hier vor Ort?
Puh, wie viele Stunden haben wir Zeit?
Ja, ich merke schon, das ist ein Painpoint.
Ja, das ist ein Painpoint. Also ich komme jetzt ja gerade, wirklich gerade aus Brüssel wieder. Ich war bis Mittwoch einschließlich dort. Wir hatten Möglichkeiten, in der EU-Kommission mit Ansprechpartnern dort zu sprechen. Und nehmen wir jetzt nur mal, wir greifen mal ein Beispiel aus, weil wir gerade über Nachhaltigkeit gesprochen haben, eben halt Lieferkettengesetz. Da haben wir denn lange drüber gesprochen und natürlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das richtig und wichtig ist, dass wir gerne Produkte haben, die nicht aus Kinderarbeit kommen. Wobei auch da muss man mal hingucken, was würde das eigentlich mit den Familien vor Ort machen. Also die Perspektive ist immer, glaube ich, ein bisschen weiter als so eindimensional. Und natürlich wollen wir auch, dass unsere Produkte nachhaltig und, ich sag mal, ressourcenschonend oder klimaschonend gefertigt werden, dass, was weiß ich, keine chemischen Farben, die schädlich sind, da irgendwo angerührt worden sind, etc. pp. Natürlich wollen wir das alle. Wie es aber umgesetzt werden soll, ist jetzt die nächste Frage. Da kommen Regulatorien auf uns zu, wo man immer erstmal sagt, das trifft ja erstmal die großen Unternehmen und die können das irgendwie und die können sich darauf einstellen, die haben ja auch noch ein bisschen Zeit und die sollen das dann machen. Das stimmt aber natürlich nicht, wenn man es bis zu Ende denkt, denn die großen Unternehmen werden das weitergeben an ihre Lieferanten und sagen, ja, ihr werdet jetzt nachweisen, dass die Produkte, die wir von euch bekommen, eben halt aus einer Herkunft stammen, die den neuen Regulatorien entspricht. Und dann sind wir eben halt auch bereits im ersten Schritt bei den KMUs, der ja immer angekündigt wird, für das kommt später mal. Nein, das kommt bereits im ersten Schritt. Und ich glaube, damit überfordern wir unseren Mittelstand, weil das so aufwendig ist. Und wenn die das nicht nachweisen können, dann wird natürlich der große Hersteller oder das Großunternehmen halt sagen, bist du ausgelistet. Dann werden wir bei dir eben halt nicht mehr einkaufen.
Das ist gefährlich für den Mittelstand und
ganz
für kleine
gefährlich.
Unternehmen.
Ja. Für die ist am allergefährlichsten. Es geht bis ganz zum kleinen Unternehmen runter. Und dann sind wir natürlich bei EU-Regularien auch einfach, wenn man realistisch ist, ganz schnell dabei. Das gilt zwar für alle EU-Mitgliedstaaten. Und die einen werden es ganz akribisch genau versuchen zu befolgen. Dazu gehört sicherlich Deutschland. Und die anderen werden sagen, komm, hakt mal da was ab. Wird schon irgendwie passen. Also ich glaube, das ist, also gut gemeint und gut gedacht ist immer noch lange nicht gut gemacht.
Theorie und Praxis, Also da müssen noch einiges
nacharbeiten. Da müssen wir nacharbeiten. Aber das haben wir jetzt zumindest mit unserer Wirtschaftsdelegation, mit der wir da in Brüssel waren, sehr deutlich gemacht. Und haben da auch wirklich diskutiert mit dem entsprechenden Referatsleiter. Und er hat das auch verstanden, hat gesagt, man wird das nochmal diskutieren. was dabei rauskommt, auch da will ich ein bisschen realistisch bleiben. Aber es war gut, diese Möglichkeit zu haben, mal die Bedenken der Wirtschaft auch dort vor Ort unterzubringen.
Sehr gut. So, jetzt wollen wir mal die nächste Platte auflegen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich bin ganz gespannt. Oh, das ist ja aber ein Klassiker.
Es ist ja wahrscheinlich nicht erstaunlich und überraschend, dass jemand so aus meinem Jahrgang, aus meiner Generation,
haben wir alle geliebt, aber geliebt hat.
Ja, wollte ich gerade sagen. Gebe ich allerdings zu, ich liebe aber bis heute. Ich höre das immer noch total gerne. Ja. Ich glaube, wenn ich in so einem ABBA-Konzert bin, kann ja jetzt nur
Avatare
noch Avatar
in London,
sein.
Ja, genau. Da kann man sich die Show angucken.
Ich würde sagen, ich kann zumindest von den Hits alles lückenlos mitsingen. Ja, 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 ja. Das können wir, glaube ich, alle.
Ja, ja.
Und das war auch eine meiner frühen Platten, aber und mega toll.
Ja, haben wirklich viele Hits gehabt irgendwie so. Und war ja auch immer so eine friedliche Zeit. Vielleicht sehnen wir uns bei der Musik auch so ein bisschen in dieser krisenfreien Zeit. Ich finde, ABBA hat so gespielt, ne, so 70er, 80er. So. Also es hatte irgendwie so ein bisschen was Vollendetes.
Aber ist es nicht schön, dass uns ABBA bis heute begleitet?
Ja, 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 ja.
Dass sie sich so lange rübergerettet haben. Selbst meine Kinder kennen ABBA.
Ja.
Und
können
auch vieles mitsingen. Ja. Also so gesehen.
Zeitlose Marke sozusagen auch so ein bisschen für diese gute Musik. Ich wollte gerade auf ein Stichwort eingehen, das hast du gerade selber genannt, Vernetzung. Mhm. Vernetzung ist existenziell, würde ich jetzt mal sagen, für Wirtschaftsförderung. Ihr habt ein ganz neues Produkt, ganz frisch sozusagen, Hannover.business. Das blenden wir da unten mal ein, weil es eine Internetseite ist, Hannover.business. Mhm. Da kann man ähnlich wie in einem sozialen Netzwerk einander begegnen, kann seine Expertisen auftauchen. Erzähl ein bisschen, warum ihr das macht, warum das so wichtig ist und warum das vielleicht auch ein guter Einstieg ist für diejenigen, die jetzt so einen Talk hören und zu sagen, Mensch, ich will da auch ein bisschen mehr neue Kontakte machen, Beratung. Wie geht das? Hannover.business.
Ja, super Stichwort. Vielen Dank, Uwe. Hannover.business. Also erstmal, warum machen wir es? Wir machen es ehrlicherweise, weil wir auch mal was ausprobieren wollen. Mhm. Man wünscht sich von uns als GmbH, man hat das ja beabsichtigt, außerhalb der Verwaltungsstrukturen gemacht, dass wir auch mal Themen ausprobieren, dass wir auch mal Mut haben. Und ich finde, man kann nicht immer nur sagen, ihr müsstet mal
Innovation,
oder man müsste mal Mut haben, sondern man muss auch mal Mut haben, was auszuprobieren, zu gucken, klappt das?
Mhm.
Und wenn es klappt, machen wir das weiter. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir vielleicht nach einem Jahr Bilanz ziehen und sagen, braucht kein Mensch. Dann ist es so.
Ja, ja, ja.
Aber wir wollen natürlich, dass es klappt, weil wir einfach merken, du hattest es ja schon gesagt, Hannover.business funktioniert ein bisschen so wie ein soziales Netzwerk.
Mhm.
Und natürlich hat Hannover Impuls auch vorher schon vernetzt.
Mhm.
Aber dann war das immer so, alles kam sozusagen sternförmig auf Hannover Impuls zu. Und wir haben dann versucht, die richtigen Netzwerkpartner irgendwo in diesem Hannover-Umfeld zu finden. So, was Hannover Business kann, ist eben halt, man kann sich untereinander vernetzen. Man muss das nicht mehr über Hannover Impuls machen. Das entbindet uns ja nicht davon, dass wir weiterhin gucken, wer passt mit wem gut zusammen und da eben halt Netzwerke zusammenbringen wollen oder einfach Menschen und Unternehmen zusammenbringen wollen. Aber hier geht das eben halt direkt und selber. Und das ist was ganz Neues. Das haben wir eben halt noch nicht gehabt, dass sich die Netzwerke unterhalb oder innerhalb der Netzwerke vernetzen können, dass sie verschiedene Netzwerke zusammenschalten können. Du kannst dort, wenn du da Mitglied bist, und du bist Mitglied, habe ich jetzt gerade
noch
nicht gesehen,
noch
nicht so lange, aber ganz neu drin, finde ich super. Du kannst zum Beispiel deine eigene Community daran anlegen. Und das sind eben halt ganz neue Möglichkeiten. Das Ganze ist ins Leben gerufen worden von CoApp, einem hannoverschen Start-up.
Ja, sehr erfolgreich.
Und da haben wir jetzt gesagt, dann sind wir dabei und probieren das einfach mal aus, ob es funktioniert. Wir haben das gelauncht zur Hannover Messe. Das war so unser Startschuss, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt auf der Hannover Messe und jetzt gucken wir mal. Und seitdem haben wir irgendwie 250, 300 Mitglieder. Und das wächst natürlich von der weiteren Vernetzung.
Nee, klar, das ist so ein bisschen wie so ein Schneeballeffekt. So,
genau. Ne?
Je mehr mitmachen, desto eher hat man da auch Interesse dran. Nee, finde ich gut. Wenn ihr so vernetzt, nochmal so ein bisschen so eine allgemeine Frage, wo steigt ihr eigentlich, also ihr seid früh dabei, bringt die Leute zusammen, wo steigt ihr eigentlich aus? Weil ihr seid ja kein Geschäftsmodell, ihr übernehmt ja nicht das Business derjenigen, für die ihr arbeitet. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen erklären, wo dieser Punkt ist, wo ihr sagt, so jetzt müsst ihr aber miteinander kooperieren oder jetzt müsst ihr ein Joint Venture gründen oder so. Wo ist dieser Ausstiegspunkt für Wirtschaftsförderung?
Naja, es gibt ja keinen ganz klaren Ausstiegspunkt. Also was ich immer wieder versuche zu erklären, ist, dass wir sehr individuell unterwegs sind. Also was wir nicht machen, ist die Schublade auf, jemand kommt, wenn man die Schublade auf, sagt, hier hast du so eine Schubladenberatung und das wird schon irgendwie passen, such dir das da raus und dann kann es wieder gehen. Sondern wir hören uns sehr individuell an, wo ist der Bedarf. Und wenn du jetzt eben halt sagst, wo vernetzen wir und wen vernetzen wir eigentlich, dann ist so ein klassisches Beispiel, weil ich es vorhin gerade genannt habe, nehmen wir jetzt mal die Gesundheitswirtschaft. Wir haben entweder ein Start-up oder auch ein Unternehmen, das aus einer anderen Region Deutschlands kommt oder möglicherweise sogar aus dem Ausland. Die wollen hier in unseren Markt rein. Bleiben wir mal bei einem Unternehmen aus dem Ausland. Die wollen gerne in den deutschen Gesundheitsmarkt. Der ist natürlich attraktiv. Ist aber hochregulativ. Mhm. Es ist unfassbar schwierig, da reinzukommen. Ja, ja, ja. Mhm. Und dann kommen die hier an. Wir haben das gerade neulich mit einem norwegischen tollen Unternehmen durchgespielt. Und dann versuchen wir die erstmal mit potenziellen Anwendern und Partnern zu vernetzen, die bereit sind, deren Produkt mal auszuprobieren. Mhm. Und schon allein das würden die alleine eher nicht schaffen.
Das ist ja ein
Weil wir kennen natürlich die Gesundheitsszene hier und sagen dann, okay, schauen wir mal, wie können wir die zusammenbringen mit einem Leistungserbringer, also ein Pflegeheim oder ein Krankenhaus. Oder wenn es irgendwas für den niedergelassenen Arzt ist, dann eben halt auch dort. Und im besten Fall auch noch mit einem Regulierer, also sprich mit der Krankenkasse. Denn es nützt überhaupt nichts, wenn jemand eine tolle Idee hat, ein Startup ein tolles Produkt entwickelt, aber es kommt nie in die Regulierung. Dann wird es auch nie auf den Markt kommen. Und da versuchen wir eben halt zu gucken, okay, welche Partner brauchen wir eigentlich, um für dieses Unternehmen den, ich sag mal, Nährboden zu bilden, damit sie von da aus weitermachen können. Und wir bleiben dann im Grunde genommen so lange dabei, bis wir merken, diese Partner sind wirklich ins Doing miteinander gekommen. Und dann brauchen die irgendwann ganz automatisch und natürlich uns nicht mehr. Also wir müssen uns nicht mit so einem harten Cut verabschieden und sagen, so schön, dass wir uns kennengelernt haben, jetzt sind wir raus. Sondern das ist ein Prozess, das ist so ein Flow. Und irgendwann sind wir wirklich auch mit dem, was wir tun können, eigentlich raus.
Ja, ich will noch mal eine Variante irgendwie noch mal kurz ansprechen. Wir sprechen gleich auch noch mal richtig intensiv über das Thema Gründung. Aber es gibt auch einen Beteiligungsfonds, den Hannover Impuls ansetzt, immer da, wo man dann wirklich an etwas glaubt. Ich wollte noch mal sagen, ihr seid da ein bisschen die Löwen in der Höhle. Also so im Sinne von ähnlich, dass da Startups da sind, wo ihr sagt, Mensch, das ist eigentlich ein spannendes Thema, das wollen wir auch an dem Standort binden. Wie funktioniert so ein Beteiligungsfonds? Was macht ihr da genau?
Ja, also erstmal finde ich, ist es total toll, dass wir ihn überhaupt haben.
Ja. Das ist auch schon eine Innovation, wollte ich gerade sagen. Das muss man erstmal geschaffen haben.
Ja. Und ich meine, das war, also ich mit dem Federn schmücke ich mich nicht, weil das war, glaube ich, irgendwie so vor, keine Ahnung, 13, 14 Jahren, gab es mal Geld aus der EU, die so etwas unterstützt haben. Und dann haben Stadt und Region die Gegenfinanzierung gemacht. Und dann haben wir so einen Fonds aufgesetzt. Und ich kann mich immer noch gut an die Worte von Hauke Jagau erinnern, der gesagt hat, alle haben erstmal gesagt, in 3 Jahren habt ihr das Geld verbrannt, eher schon in 2. Nun sind fast 15 Jahre um und das Geld ist noch da. Und was das Tolle an diesem Fonds für uns ist, weil es eben halt ein wirtschaftsfördernder Fonds ist, ist ein sogenannter Evergreen. Wir müssen nicht ausschütten. Das heißt, alles das, was wir über einen hoffentlich guten Exit wieder erlösen, können wir in neue Startups geben.
Exit für unsere Zuschauer, die da jetzt nicht ganz so tief drin sind, bedeutet, dass das Startup sich entweder selber verkauft oder übergeht in ein großes Unternehmen. Also sozusagen eigentlich dann, wenn immer die Finanzkasse läutet, weil irgendeine große Summe wahrscheinlich als Belohnung der harten Arbeit dann fließt. So.
In der Regel ist es ein Verkauf oder auch ein Teilverkauf.
Ja, genau.
Manchmal wollen auch nur wir rausgehen, weil wir sagen, wir sehen jetzt unsere Aufgabe auch erfüllt. Muss man immer erstmal einen Käufer finden. Ist nicht immer so leicht, aber so funktioniert das. Und dann können wir eben halt neu investieren. Heißt aber auch, natürlich im Umkehrschluss, wenn wir gerade ausfinanziert sind, weil wir gerade keinen guten Exit hatten und einfach noch warten müssen, wir wollen ja auch nicht unter Wert verkaufen, dann haben wir vielleicht auch mal gerade nicht die Möglichkeit. Also da schüttet jetzt nicht ständig jemand neues Geld nach. So, und das schüttet eigentlich überhaupt gar niemand neues Geld nach. Dieser Betrag, der da einmal reingeflossen ist, den haben wir gehalten. Das geht natürlich immer so ein bisschen in Wellenbewegung. Mal hat man weniger, mal hat man mehr. Das kommt auf die Unternehmensbewertung an, aber es ist einfach großartig, dass wir das hier haben. Und wir haben ein professionelles Fondsmanagement, die das eben halt wirklich machen. Und wir haben einen, also auch begleiten und betreuen. Und wir haben auch einen Investitionsausschuss, dass wir mir einen Vorschlag haben, Mensch, da ist ein tolles Unternehmen. Wir haben die vielleicht beim Startup Impuls Wettbewerb kennengelernt, begleitet, betreut, die haben sich toll entwickelt und jetzt brauchen die Venture Capital. Und wir glauben dann dran. Und haben das natürlich auch alles geprüft. Dann müssen die in den Investitionsausschuss und der muss dann das auch noch durchnicken. Und dann haben wir die Chance, eben halt mit einem Venture Capital Betrag da reinzugehen. Allerdings, und das ist ganz wichtig, auch hier an dieser Stelle nie alleine. Also Hannover Impuls beziehungsweise der HBF, der Hannover Beteiligungsfonds, kann nicht sagen, wir glauben da alleine dran und dann ist gut.
Das sind
wir
so brauchen 10-15%. Also das sind jetzt immer so Beteiligungen, die eine Relevanz haben, aber die halt nie mehrheitlich sind.
Ja, einmal das, aber wir dürfen auch nicht alleine uns beteiligen. Also wir brauchen auch immer noch Co-Investoren. Das ist häufig die N-Bank mit N-Capital. Das sind aber auch andere Investoren oder Gesellschaften oder auch mal Business Angels. Also will nur klar machen, das ist nichts, wo nur wir dran glauben, weil wir jemanden so gerne mögen, sondern wir brauchen schon mehrere, die mit dran glauben.
Ja, ja. Genau. Nee, sehr gut. So, jetzt legen wir einfach nochmal die nächste Platte auf und gucken mal, in welchem Genre wir da sind. Ah, da bist du ja noch den Plattentellern treu geblieben.
Genau, so ist das. Ich würde jetzt mal sagen, Bonnie M. war zeitgleich ungefähr mit ABBA. Ich würde zeitlich gar nicht auseinanderdröseln. Und die fand ich eben halt auch toll. Kann mich noch erinnern, meine Schwester ist ein bisschen älter als ich, die fand ich schon total doof.
Ja,
ne? Die war da mehr so bei Uriah Heep oder irgendwas, keine Ahnung.
Also war schon das rockige Programm. So,
genau, ne? Nee, ich war aber noch bei Disco. Bonnie M. Ich fand, danach konnte man irgendwie toll tanzen. Ja, die haben mir irgendwie gefallen.
Ja, das Bobby Farrell, der kam aus Hannover, war ja Tänzer, konnte gar nicht singen, hat alles Frank Farian ja produziert. Genau. So kannten wir dann später bei Milli Vanilli nochmal den Effekt. Ja, und Take the Heat Off Me, da ist Daddy Cool drauf.
Da ist Daddy Cool drauf. Und Sunny.
Zehnmal remixed auch schon.
So ist es. No Woman, No Cry, glaube ich, auch x-mal remixed. Eine wunderbare Scheibe, aber es gab echt viel von Bonnie M.
Ja,
es war auch nicht die einzige, die ich von denen hatte.
Ja.
Und weil meine Eltern das dann ganz gut noch fanden, weil sie bei dem meiner Schwester schon immer so richtig mitgegangen sind, habe ich dann immer meine Bonnie M-Platte nochmal abstauben dürfen.
Ach so, siehste, guck, generationsübergreifende Klinge.
Genau, weil das dann nicht so durch die Wohnung halte und nicht alle gestört hat. Also von daher...
Kann man heute noch auf jeder Party spielen. Also ich glaube, kommt sogar eher zurück, als dass es geht.
Selbst Rasputin wurde neulich bei dem 18. Geburtstag meines Sohnes gespielt und alle getanzt und gesungen. Da habe ich mich gewundert und habe gedacht, Mensch, was geht denn hier?
Da geht was.
Also auch eine ganz tolle Geschichte.
Du hast eben gerade schon, wir haben gerade schon über Euros gesprochen. Ich mache mal den Übergang. Mehr als 1,5 Millionen Euro ist bereits schon bei Deutschlands höchst dotierten Wettbewerb für Startups ausgeschüttet worden. Menge Geld.
Ja.
Also der Startup Impuls ist sozusagen euer Leuchtturm für das Thema Gründung. Bundesweit beachtet halt durch diese hohen Preisgelder. Und der ist jetzt ja auch schon sozusagen mit seiner 20-jährigen Geschichte da. Wie erlebst du, wenn du jetzt so ein bisschen zurückguckst, und dieses Jahr gab es auch wieder eine ganz tolle Preisverleihung, die Sparkasse ist immer ein wichtiger Partner, bald wird Matzak, das Medienhaus, auch sozusagen Partner sein. Wie haben sich die Sieger in diesen Jahren so verändert? Was ist so der Trend? Was beobachtet ihr beim Thema Gründung? War Gründung vor 20 Jahren ganz was anderes als das, was heute gründet oder gegründet wird?
Da muss ich ja ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wer vor 20 Jahren gegründet hat.
Okay, okay.
Das war ja nun weit vor meiner Zeit. Ja. Wobei wir einige Beispiele von den frühen Gründern wirklich haben, die auch im Startup Impuls waren, die heute sehr erfolgreich geworden sind.
Das sind ja dann die Geburtsstunden sozusagen.
Genau. Auch ein bisschen gewesen. Und wenn es wirklich gut läuft, dann wird daraus auch einfach ein gut etablierter Mittelständler. Mhm. Nehmen wir mal Fitlock. Also die haben sich toll etabliert, die haben wirklich etliche, also viele Mitarbeiter inzwischen. Das ist nicht nur ein Grown-up, sondern das ist wirklich ein etabliertes KMU geworden. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Connox ist so ein anderes Beispiel. Also sie haben da schon mehrere, wo man sagt, Mensch, die haben mal den Startup-Impuls gewonnen. Ich meine, einer der ganz frühen Gewinner war eben halt T3N und die sind jetzt Reise integriert und von daher kann man sagen, die haben
Sponsor
sich
ja... Sponsor von 96 seit wir heute
Genau, und die haben sich ja wirklich toll entwickelt. Also auch die waren, glaube ich, im zweiten Jahr des Startup-Impulses, also ganz, ganz früh mit dabei. Natürlich schafft es nicht jeder, auch das ist Teil der Wahrheit.
Nee, klar, das ist eben
in dem Business so, aber es hat, glaube ich, ganz vielen geholfen, erste Schritte zu machen. Und nun ist es ja wirklich bei dem Startup-Impuls so, dass wir Preisgelder im Wert von 100.000 Euro ausschütten und damit ist es der höchst dotierte Startup-Wettbewerb Deutschlands. Würde man, glaube ich, wenn du das irgendwo erzählst, nie nach Hannover verorten.
Nee, aber darum muss man umso mehr drüber sprechen, ne, dass Hannover eine Gründungsstadt ist.
Ja, absolut. Und wir schütten diese 100.000 auch wirklich aus. Natürlich kostet uns der Startup-Impuls in dem Doing mehr. Und wir haben ja die Sparkasse da als langjährigen Partner, also von der Gründungsidee, also von der ersten Stunde an der Seite. Das ist eine ganz tolle Partnerschaft. Jacke Econ ist noch mit finanziellen und Sachleistungen mit reingekommen. Matza kommt mit dazu, was als Medienpartner einfach toll ist. Also will damit sagen, natürlich hat es sich ein bisschen verändert, aber im Kern ist der Startup-Impuls-Wettbewerb schon der gleiche geblieben.
Ja.
Und dann überlegt man natürlich immer mal, müssen wir da jetzt was großartig anders machen? Wir justieren hier und da mal, wir machen mal neue Kategorien, wir gucken uns das immer wieder an. Aber sowas total umzudrehen hat ja auch das Risiko, dass du so ein Erfolgskonzept tot machst. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir einen ganz langen Prozess haben. Und selbst diejenigen, die nicht auf dem Siegertreppchen stehen, sind ja alle durch Pitch-Trainings gegangen. Die kriegen ein Video, wenn sie unter den Nominierten waren. Die haben also auch ganz viel, was sie selber daraus ziehen, auch ohne die 25.000 Preisgeld, 25.000 deshalb, weil wir vier Kategorien haben und jeder Gewinner eben 25.000 Euro bekommt.
Nun ist Gründung ja vielleicht vor, ich sag mal, vielleicht 5, 6, 8 Jahren nochmal was anderes gewesen, denn Stichwort Fachkräftemangel, junge Leute, die Talente haben, die werden relativ schnell gecatcht, werden mit tollen Angeboten von den großen Unternehmen gezogen. Wie hat sich denn der Gründungsmarkt verändert? Oder wie spürt ihr, wie viele junge Leute haben überhaupt Lust auf das Thema Gründung? Weil man hat ja halt immer auch ein Risiko. Also Stichwort, es ist kein Erfolgskonzept, sondern es ist ein Konzept, wo man Scheitern mit einkalkulieren muss, wo man vielleicht auch 3-mal gegründet haben muss, weil man endlich beim 4. Mal dann einen richtigen Treffer gelandet hat. Wie empfindet ihr das? Wie gründungsfreudig sind die junge Menschen oder auch ältere? Also weil man kann ja immer im Leben gründen. Absolut. Man muss ja nicht jung für sein, muss man korrigieren. Wie empfindet ihr das?
Also ja, ich gebe dir grundsätzlich erstmal recht. Natürlich ist es so, dass heute die jungen Leute sofort absorbiert werden. Mhm. Also zum Teil ja auch, bevor sie ihren Abschluss gemacht haben, wo man natürlich mal denkt, mach bitte wenigstens deinen Abschluss. Mhm. Das ist schon richtig. Und überall, bundesweit und sogar auch weltweit, müsste man ehrlicherweise sagen, gehen die Gründungszahlen zurück. Mhm. Die sind etwas rückläufig. Wenn man sich das in Niedersachsen anguckt, und in Niedersachsen ist Hannover die Hochburg, nicht alleinig, und wir sind hier schon natürlich als Hauptstadt und also als Landeshauptstadt und als größte Stadt Niedersachsens ist das jetzt auch nicht so ganz erstaunlich, aber Niedersachsen ist im Trend gegenläufig. Und das sage ich nicht, weil ich es mir jetzt ausgedacht habe und denke, Mensch, kann ja hier im Vinyl-Talk von Uwe nicht sagen, nee, ist bei uns alles gerade ganz schlecht, sondern das ist wirklich die Auswertung aus dem aktuellen Startup-Monitor. Und das macht der bundesweite, also der deutsche Startup-Verband, also der ist dann auch nicht zu hinter nicht zu führen. Der guckt sich das in allen Regionen an. Und Niedersachsen ist tatsächlich, ich glaube, noch mit einem anderen Land gegenläufig. Und Hannover da noch mal deutlich nach oben. Also wir haben echt noch gute Gründungszahlen. Wir tun, glaube ich, auch relativ viel dafür. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich auch Hannover Impuls, weil für die sitze ich ja hier. Aber ich meine gar nicht nur uns. Wir haben hier ja auch andere Akteure. Und was ich mir immer wünsche, und so sind wir auch unterwegs, dass wir nicht gegeneinander arbeiten und agieren, hier am Wirtschaft oder im Wirtschaftsraum Hannover, also Hannover und Region, sondern miteinander. Und ob es da den Hafen gibt oder das Root Camp oder den Legal Tech Hub oder das Social Innovation Center. Es gibt ja nicht nur uns als Player. Und wenn wir alle zusammen uns um das Gründungsökosystem kümmern und da gut sein wollen, ich glaube, dann kommen wir auch zu guten Ergebnissen. Und so ist unser Verständnis davon, unsere Haltung. Und ich glaube, das zeichnet sich jetzt eben halt auch in den guten Zahlen für Niedersachsen und Hannover ab.
Willst du noch mal so ein ganz kurzes Plädoyer halten, warum Gründung überhaupt so wichtig ist? Weil vielleicht gibt es ja auch viele Leute, die sagen, Mensch, wir haben doch eigentlich alles. Warum müssen wir denn eigentlich immer noch wieder was Neues erfinden? Wir haben ja eben gerade schon über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben unseren Planeten ordentlich ausgebeutet. Also warum ist Gründung eigentlich so wichtig, um ins Morgen zu kommen?
Weil aus Gründung ganz viel Innovation entsteht. Und nun muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Gründung und Startups. Ich würde jetzt natürlich gerne mal auf die Startups gehen, weil Gründung gibt klassische Gründungsmodelle. Da macht einer ein Coaching-Unternehmen auf oder macht irgendwas in Handel und Gastronomie. Das sind klassische Gründungsmodelle. Die sind im Übrigen nicht schlechter. Das ist auch unser Brot- und Buttergeschäft.
Wollte ich gerade sagen, beratet ihr ja auch, wenn ein Handwerker sagt, ich will jetzt einen eigenen Betrieb aufbauen oder ich habe eine tolle Idee, so, ne?
Genau, und die sind, wie gesagt, es geht hier nicht um eine Gewichtung und das sind in der Anzahl auch viel mehr. Aber wenn wir jetzt über Startups sprechen, also über innovative Gründungsmodelle, dann kommen die natürlich nicht ausschließlich, aber doch ganz häufig aus den Hochschulen. Aus der HSH, aus der LUH, aus An-Instituten, wie auch immer. Und dann sind das eben halt Menschen, die, man denkt immer erstmal, es sind alle Studierende. So ist es natürlich auch nicht, aber es sind natürlich häufig Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter, zum Teil natürlich auch mit Unterstützung der Professoren, die einfach an etwas gearbeitet haben, etwas entwickelt haben und sagen, Mensch, das hat jetzt wirklich Potenzial, ausgegründet zu werden. Und natürlich sind das oft Themen, die uns bewegen, also im Sinne von Klimaschutz, Energieeffizienz. Wir mussten eben halt vor 20, 30 Jahren noch nicht so sehr über Energieeffizienz nachdenken. Und heute sind es zum Teil ganz kleine technische Geräte, die es uns aber möglich machen, mal eben schnell 10-20% der Energie einzusparen, ohne dass ich schon die Solaranlage auf dem Unternehmensdach habe oder das kleine vertikale Windrad auf dem Balkon. Will also sagen, diese Innovation, die da entsteht, die ist ja getrieben von dem Bedarf und von dem, was eben halt auch an Hochschulen erforscht und entwickelt wird. Und darin, in dieser Innovation steckt eben halt das Weiter, das Vorwärts, das sich entwickeln in einer Gesellschaft. Yeah. Und wenn wir es nicht tun, weil du sagst, wir haben doch eigentlich alles, wenn wir es nicht tun, tun es andere. Und Stillstand in der Wirtschaft ist eben halt Rückschritt. Und es kommen einfach neue Ideen. Und das ist auch das, was wir sehen. Es gibt so gut wie kein Start-up der letzten Jahre, wo nicht irgendwo das Thema Klima, Energie, Nachhaltigkeit, geht ja auch also, ohne Energie, irgendwo mit verankert war. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Entwicklung.
Und hast du da für dich persönlich manchmal auch so ganz motivierende Erlebnisse und Momente, aber auch frustrierende, weil man so denkt, Mensch, die Idee, die war so gut. Warum hat denn jetzt kein Investor angebissen? In welchen Gefühlslagen erlebst du das manchmal?
Ja, das ist genauso. Die Spreizung der Gefühlslagen, da ist alles dabei. Fangen wir mal mit dem Schwierigeren an, dann können wir mit dem Positiven enden sozusagen. Klar, haben wir ja auch schon Teams erlebt, wo ich sage, boah, was für eine coole Idee. Das ist richtig toll. Und es scheitert dann natürlich manchmal am Geld, klar, aber es scheitert oft auch am Team. Und wenn die Teamzusammensetzung nicht die richtige ist, dann kannst du fast schon sagen, es wird nichts. Das ist so unfassbar wichtig, weil es nützt nichts, wenn du drei ganz tolle Techies zusammen hast, so echte Nerds, die das wirklich voranbringen können, aber sie kriegen es nicht auf die Straße, weil ihnen eben halt einfach die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse fehlen oder das Marketing und Vertriebsgehen. Du musst natürlich eine gesunde Mischung haben, um es dann auch hinterher umsetzen zu können. Und das tut weh, wenn du dann sagst, Mensch, was für eine coole Idee und sie kriegen es nicht hin. Oder man trennt sich im Team, weil man sich überwirft und dann hat es auch nicht geklappt. Gleichwohl haben wir aber auch so tolle, motivierte Teams, dass man echt sagt, am liebsten würde ich gleich mitgründen mit euch zusammen, weil die sind, die brennen für ihre Idee und ich glaube, nur dann geht's, nur dann kannst du es irgendwie auch erfolgreich machen, wenn du dafür brennst, aber die brennen so doll, dass sie uns dann gleich mitentzünden und da haben wir in den letzten Jahren wirklich ganz, ganz tolle Teams gesehen, die ich in meiner Zeit seit 2020 begleiten durfte, was ich sehr dankbar bin und was wir eben halt auch sehen und das war wirklich früher keine Selbstverständlichkeit, wir sehen immer mehr Frauen auch in den Start-up-Teams bis hin zu ganzen, also zu ganz weiblichen Teams und das hat es selten gegeben. Ist immer noch sehr viel seltener, ist schon klar.
Nee, klar, aber es kommt ein neues Selbstbewusstsein.
Genau, und es kommt auch ohne, dass wir es antriggern müssen, sondern es wird jetzt selbstverständlicher und auch das ist eine ganz tolle Entwicklung. Frauen sind 50% der Bevölkerung, warum sollen die nicht mit tollen Ideen?
Auf jeden Fall. Also ihr habt ein tolles Programm, die Venture Villa, das ist sozusagen der Inkubator, der Brutkasten für die guten Ideen, da kann man 100 Tage reingehen. Kenne ich selber, darf da ja manchmal auch die Teams kennenlernen. Ich glaube, das ist auch etwas ganz Besonderes, was man sich bewahren muss und sozusagen den Teams da ja auch, ist ja sozusagen auch die Probe aufs Exempel, wenn die da mal so 100 Tage miteinander arbeiten, was dabei dann rausgekommen ist. Ja. So, wir gehen in die letzte Runde, legen nochmal einen richtigen Hit auf.
Ja, jetzt bin ich älter geworden, sozusagen. Jetzt bin ich aus dieser, weiß ich nicht, 12-, 13-jährigen Phase rausgekommen.
Ja.
Und dann kam Whitney Houston auf den Markt. Ich meine sogar, das war ihre erste Scheibe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich würde jetzt irgendwann sagen, das war ihre erste.
Sie hat ja leider gar nicht so viele gehabt.
Ja, das stimmt natürlich.
Viel zu früh von uns gegangen.
Ja, das ist wahr. Und ich, also die habe ich geliebt. Und bis heute würde ich sagen, wenn das nicht ein tolles Foto ist, dann weiß ich es auch nicht.
Also
würde ich heute immer noch unterschreiben.
Nee, war schon eine Ikone.
Eine tolle Stimme. Also wenn ich so singen könnte, würde ich auch keine Wirtschaftsförderung machen. Kann ich aber nicht.
Da musst du wahrscheinlich weltweit unterwegs sein. Da musst du die Stimme überall hinhalten.
Also bis heute eine wirklich Lieblingsscheibe von mir, kann ich gar nicht anders sagen. Inzwischen natürlich irgendwie alles downgeloadet oder noch auf CDs vorhanden.
Oder remixed. Also die DJs von heute ziehen sich ja die alten Songs und machen da was Neues draus.
Aber nichts ist so gut wie von ihrem
Original. Ja, das Original ist also meistens durch nichts zu überbieten. So
ungefähr, ganz, ganz großartig. Da wurde ich dann langsam älter und bin dann aber auch nicht in den harten Rock abgedriftet. Das war nie so mein Genre. Heute nicht geworden.
Nee, sehr gut. Whitney Houston so. So, wir kommen so ein bisschen in den Endspurt. Du hast jetzt erzählt, was du so machst, aber manchmal kann man ja auch von der guten Fee träumen und sich sagen, Mensch, was würde ich mir eigentlich von ihr wünschen? Was würdest du dir eigentlich für deine Arbeit in der Wirtschaftsförderung von dieser berühmten guten Fee wünschen, damit das noch erfolgreicher ist, damit noch mehr emotionale, positive Momente vonstatten gehen? Was müsste passieren? Was ist dein Wunsch?
Ja, also wir können uns hier für diesen Standort auf jeden Fall dringend wünschen, dass wir in der Start-up-Förderung noch weiter voranschreiten. Und nun ist es eben halt so, Start-up-Förderung hat was mit Geld zu tun. Irgendwann kommt die Frage, wenn sich ein Startup gegründet hat mit einer technisch innovativen Idee, dann stehen irgendwann Entwicklungskosten an. Oder
Skalierung,
Marktkosten, Vertriebskosten, was auch immer. Und da braucht es eben halt Unterstützung. Und wenn man in die klassischen großen Start-up-Regionen oder Universitäten reinkommt, das ist natürlich mal
Berlin
ganz schnell,
oder
Aachen, ne, so als technische Universität, die haben natürlich da tolle Ausgründungen, München sowieso. Aber dann sage ich auch mal gerne, wird man da ja mal mit verglichen, aber die machen ja viel mehr als sie, also A ist die Uni natürlich sehr viel größer und B ist das Finanzierungsvolumen einfach ein ganz anderes. Und wenn wir hier noch einen Sprung, also den Schritt, wir sind ja auf gutem Weg, noch einen großen Schritt weitergehen und weiterkommen wollen, dann braucht es tatsächlich da auch noch Finanzierung. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist das dann die Finanzierung, die als VC in die Startups gehen
VC,
muss?
VC, Venture Capital,
Wagniskapital. Genau. Oder meine ich was anderes? Ehrlicherweise meine ich vor allen Dingen erstmal auch Finanzierung, Unterstützung über Manpower. Wir müssen das ja mit Menschen umsetzen. Und wir sind auch gar nicht wieder nur Hannover Impuls, aber wir haben eben halt mit der LOH und mit der MHH haben wir ein Programm seit vielen Jahren, das nennt sich Starting Business. Da geht es wirklich um Ausgründung aus dem universitären Umfeld. Und die haben eben halt auch ein paar Leute drauf sitzen, wir auch. Aber das ist in der Summe dessen, was möglich wäre, einfach noch zu wenig. Und dann muss man einfach gucken, was kann man machen, um dieses Thema Gründung, das ist ja kein Lehrfach an der Uni. Du kriegst das ja nicht beigebracht.
Irgendwie so, ne? Also es ist ja so ein Mindset, wie man so schön sagt. Also,
ja, oder du musst die Idee auch mal antriggern. Hey, ihr arbeitet da an was ganz Tolles, ihr könntet vielleicht auch gründen. So, und um die wirklich noch stärker zu durchdringen, zu erreichen, um da vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit schaffen zu können, Events machen zu können, bräuchte es einfach noch eine stärkere Unterstützung an der Stelle. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und ich wünsche mir aber vor allen Dingen auch etwas, was bleibt, nämlich in Hannover dieses gute Miteinander. Ich glaube, wir haben ein gutes Netzwerk, wir haben tolle Partner. Und eine Wirtschaftsförderung ist nur so gut, wie eben halt das Drumherum. Wir haben eine tolle IHK und wir haben die Unternehmerverbände, tolle Partner, die uns hier auch unterstützen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Und das darf gerne so bleiben. Und
das ist ja vielleicht sogar auch so ein bisschen der USP der Region Hannover, wir sind ja nicht so groß, dass wir uns alle aus den Augen verlieren, also diese großen Metropolen. Und wir sind auch nicht so klein, weil wir haben so viel Potenzial. Also darum sagt man ja manchmal, Hannover ist ein bisschen wie so eine Laborstadt, in dem vieles geht. Und da kommt ja dieses Vernetzungsthema dann erst wieder durch. Denn wenn es uns gelingt, alle sozusagen in diesen Modus, in dieses Mindset zu bringen, dann kommt sozusagen so eine exponentielle Funktion bei raus, dass noch mehr gegründet wird, noch mehr Finanzinvestoren vielleicht auch hingucken. So.
Ja, genau. Also das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir allerdings auch wünschen, dass wir an manchen Stellen uns wieder gesellschaftlich darauf besinnen, was ist eigentlich wirklich wichtig und worum müssen wir uns kümmern.
Das bedeutet auch, den Menschen noch ein bisschen mehr wiederzusehen oder in welche Richtung appellierst du das?
Ja, ich hadere wirklich in den letzten Monaten sehr mit unserem veränderten Demokratieverständnis, auch mit den Themen, die wir in den Vordergrund stellen, wo ich manchmal denke, das ist doch gar nicht wichtig. Es ist doch wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten und auch nicht immer alles so negativ sehen. Es gibt so viele tolle Sachen, die wir in Deutschland haben. Nun, ich habe 6 Jahre meines Lebens im Ausland verbracht, auf 3 verschiedenen Kontinenten. Wenn ich von dort aus nach Deutschland geguckt habe, wusste ich immer sehr zu schätzen, was ich hier habe. Und nicht alles ist schlecht. Natürlich gibt es auch hier Optimierungsbedarf, das ist alles keine Frage. Aber wir reden uns und unser Umfeld manchmal sehr schlecht. Und da würde ich mir wünschen, dass wir uns wieder besinnen auf positive Dinge. Wir müssen die Menschen mitnehmen, auch positiv mitnehmen in das, was wir alle tun. Und damit meine ich jetzt nicht, wir müssen sie alle in die Wirtschaftsförderung mitnehmen.
Aber nun nicht.
Aber
so der Spirit, so, ne?
Der Spirit könnte sich wieder verändern. Und ich glaube, wenn wir mit einem positiven Spirit alle wieder durchs Leben gehen mit offenen Augen, dann wirkt sich das auch positiv auf die Wirtschaft aus.
Pass auf, ich nehme dich jetzt mal mit in die Zukunft und jetzt im positiven Spirit kannst du das sicherlich dann auch wunderbar beantworten. Ich würde dir gerne 5 kleine Sätze zuwerfen und du vollendest sie einfach, damit da eine Aussage draus wird.
Oh, echt?
Ja, jetzt wird's spannend. Also, wir gehen in das Jahr 2030. Klingt jetzt nicht so weit weg. Mhm. Irgendwie geht es ja schneller, als man denkt. Die Region Hannover wird 2030
zu den führenden Wirtschaftsregionen Deutschlands gehören, weil sie offen für Innovation ist, weil sie lebens- und liebenswert ist und weil wir hier rechtzeitig verstanden haben, unsere Wirtschaft so umzustellen, zu transformieren, wie wir Menschen das für uns brauchen.
Das nenne ich mal positiven Spirit. Sehr gut. Wirtschaftsförderung für 2030?
Mindestens so cool sein wie heute.
Sehr gut. Wer in 2030 gründet, der wird in Hannover
einen super Nährboden finden, weil Hannover eine Wirtschaftsregion ist, die Gründende mit offenen Armen empfängt und weil es ganz viele Menschen hier gibt oder Akteure gibt, die Gründer unterstützen.
Sehr gut. In 2030 kann die Wirtschaftsregion Hannover Vorbild sein für
Nachhaltigkeit, grüne Ökonomie und einem gesunden Leben.
Gesundes Leben, weil Gesundheits...
Digital Health City Digital Hannover, Health City. Das muss dann, ich damit
da
unterbringen.
Da hätten wir es dann sozusagen geschafft. So, und jetzt musst du nur den letzten Satz unterbringen. In 2030 werde ich, Doris Petersen...
Lass mich mal kurz ausrechnen. In 2030...
Immer noch viel unterwegs sein, würde ich sagen, oder?
Ja, nee, in 2030 freue ich mich auf die nächsten Jahre in der Wirtschaftsförderung Hannover Impuls.
Sehr gerne. Und wir freuen uns vor allen Dingen auch drauf, denn Kontinuität ist ein Teil von Erfolg. Du machst es super und ich glaube, alle stehen hinter dir. Gemeinsam können wir vieles erreichen. Schön, dass du da warst, dass wir ein bisschen lernen konnten, was du so tust und was Hannover Impuls vor allen Dingen machst. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Platten, falls du nochmal wieder reinhörst und sie auch nie vergessen wirst. Und wenn auch Sie Spaß daran gehabt haben, heute dabei zu sein, schalten Sie doch einfach das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk aus dem Überwegs.